SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Auftragsflaute. Die Corona-Krise hat bei vielen Menschen in unserem Land finanzielle Spuren hinterlassen. Laut einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform klagen fast 40% der Befragten darüber, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben. Zum Stand Ende April waren das rund 16,4 Millionen Haushalte und damit etwa 1,7 Millionen mehr als bei der letzten Befragung im Oktober 2020. Patrick Ludwig Hansch, Chefökonom von Kreditreform. Wen trifft die Krise denn am härtesten?
Ja, die Geringverdiener, die aus den Hauptwirtschaftsbereichen Handel und Dienstleistungen kommen, das heißt diejenigen, die vielleicht auch vor der Krise noch kein großes Eigenkapitalpolster, sprich kein Vermögen auf die Seite gelegt hatten. Und mit der Dauer der Krise, und das sehen wir vor allem in unserer Umfrage, wird für die der finanzielle Gegenwind schärfer.
Immer häufiger sind laut Ihrer Auswertung auch Normalverdiener betroffen. Woran liegt das? Ist das einfach nur der Zeit geschuldet oder hat das andere Gründe?
Ja, tatsächlich ist es ein Faktor Zeit, aber wir haben auch viele, die, sagen wir mal, vorher als Facharbeiter, als Akademiker überhaupt nicht mit Überschuldungsthematik zu tun hatten. Diejenigen haben aber vor der Krise vielleicht viele Dauerschuldverhältnisse eingegangen, also sprich Haus gekauft, Auto geleast, vielleicht Familie gegründet, und diejenigen stehen jetzt vor dem Problem, die Kosten laufen natürlich weiter. Die Hilfsmaßnahmen seitens der Bundesregierung werden auch irgendwann auslaufen. Das heißt, die dauerfinanzielle Belastung trifft auch die Besserverdienenden, die dann erstmal gucken müssen, wie man damit überhaupt umgeht. Und da liegt schon eine gewisse Gefahr für diese eigentlich Gutverdienenden, dass Corona auch die in finanzieller Hinsicht schädigt.
Jetzt sind wir ja gerade dabei, ein Stück Normalität zurückzugewinnen. Viele Einrichtungen machen wieder auf. Die Biergärten sind voll. Hotels empfangen wieder Gäste. Zeichnet sich damit auch ein Ende der finanziellen Flaute bei den Betroffenen ab?
Das ist die Gretchenfrage sozusagen, denn wir haben auf der einen Seite erstmal vermeintlich einen Aufschwung. Wir sehen, zusammen mit dem guten Wetter gehen auch die Läden wieder auf, die Leute gehen raus. Auf der anderen Seite, wenn man sich an den letzten Sommer erinnert, war das ganz ähnlich. Wir müssen gucken, gibt es vielleicht trotz Impfkampagne sowas wie eine kleine vierte Welle? Gibt es weitere Maßnahmen? Das hängt ganz maßgeblich davon ab. Und wir müssen und dürfen auch nicht vergessen, dieser Aufschwung ist mit dem ganz großen Gießkannenprinzip erkauft durch die Bundesregierung. Das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Kurzarbeitergeld läuft aus zum Ende des Jahres. Die Überbrückungshilfen könnten dann auslaufen, weil irgendwann muss damit natürlich Schluss sein. Und das schlägt dann letztlich auch auf die Verbraucher durch. Das heißt, im Moment läuft es ganz gut, aber auf der anderen Seite ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Auf der anderen Seite hören wir ja immer wieder, dass die Sparquote so hoch ist wie noch nie, weil viele Verbraucher ihr Geld während der Pandemie gar nicht ausgeben konnten. Hat Corona also die Kluft zwischen Arm und Reich noch vertieft?
Diejenigen, die über Vermögen verfügt haben, die konnten sich relativ gelassen zurücklehnen und konnten sagen, ja gut, ich spare dann eben. Und auch die anderen, die nicht so viel zurückgelegt hatten, die haben auch gespart. Für eine gewisse Zeit ist das ein guter Sondereffekt, wie wir sagen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir reden im Moment, und das ist deutlich sichtbar an den Zahlen, von einer diffusen Konsumlust. Das heißt, die Verbraucher wollen einfach die Krise hinter sich lassen, wollen sich für die Monate des Verzichts belohnen und gehen teilweise wieder unsinnige Konsumausgaben ein und verschulden sich da teilweise im Glauben, dass es jetzt auch wirklich wieder aufwärts geht. Also man kann sagen, da hat sich mit Sicherheit die Schere ein bisschen weiter aufgetan.
Danke an Patrick Ludwig Hansch, Chefökonom von Kreditreform. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Europa und die USA legen ihren erbitterten Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing auf Eis. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, die Friedenspflicht bis 2026 zu verlängern. Solange wollen die EU und die USA auf Strafzölle verzichten.
Für Amerika gehe es um 1,2 Millionen Jobs in der Luftfahrtindustrie, begründete die Handelsbeauftragte der USA Catherine Tai die Bereitschaft zum Waffenstillstand. Die Zölle auf europäische Einfuhren blieben so lange ausgesetzt, solange die Unterstützung der EU für Airbus nicht über die jetzt getroffene Abmachung hinausgeht. Die Welthandelsorganisation WTO hatte im Herbst 2019 den USA Recht gegeben und den Vereinigten Staaten die Möglichkeit eingeräumt, Importe aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien mit Zöllen von insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar jährlich zu belegen. Ein Jahr später erlaubte die WTO der EU, ihrerseits Importe aus den USA höher zu verzollen. Jetzt wollen sich die Verbündeten gemeinsam auf ein anderes Land und dessen Handelspraxis konzentrieren, China. Die Volksrepublik baut mit staatlichen Investitionen eine eigene Flugzeugindustrie auf. Für Mittelstreckenflugzeuge wie die A320 oder Boeing 737 entsteht daraus Konkurrenz. Thorsten Teichmann, Washington.
Die Wirtschaft bereitet sich auf das Zeitalter der Quantentechnologie vor. Bei der Entwicklung konkreter Anwendungen soll ein neuer Supercomputer von IBM helfen, der die Leistung herkömmlicher Rechner um ein Vielfaches übersteigt. Heute wurde der erste von IBM und Fraunhofer Gesellschaft gemeinsam betriebene Quantenrechner in Ehingen bei Stuttgart vorgestellt. Ein Projekt, das mit großen Hoffnungen verbunden ist. Vom Festakt berichtet Andreas Reinhardt.
Quantencomputer sind das nächste große Ding für Forschung und Industrie, nachdem herkömmliche Supercomputer weitgehend ausgereizt sind. Überall da, wo große Datenmengen anfallen, sind Quantencomputer den herkömmlichen Rechnern überlegen. Sie arbeiten die Rechenschritte nicht nacheinander ab, sondern parallel und sind damit deutlich schneller. Die Bundesregierung fördert das Projekt bei Fraunhofer und IBM und will damit den Rückstand beim Quantencomputing im Vergleich mit China und den USA aufholen. Bundeskanzlerin Merkel hob bei dem Festakt in einer Videoschalte die Bedeutung des Quantencomputers in der heutigen Zeit hervor.
Und dass dieses Wunderwerk der Technologie in Baden-Württemberg beheimatet ist, verwundert eigentlich kaum. Denn das Bundesland gehört ja schon seit Jahren zu den innovationsstärksten Regionen Europas. Deutschland gehört in der Forschung zu Quantentechnologien zur Weltspitze. Und dort wollen wir auch bleiben.
Merkel hatte das Projekt bei einem Gespräch mit IBM-Chefin Ginni Rometty am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos eingefädelt. Im Herbst 2019 gab IBM die Zusage. Merkel war es auch, die eine Zusammenarbeit von 10 führenden deutschen Konzernen auf dem Gebiet angeregt hat. Eine entsprechende Allianz in der deutschen Industrie hat sich kürzlich gegründet. Bei Fraunhofer hieß es, um die rasante Entwicklung auf dem Gebiet des Quantencomputings aktiv mitzugestalten, müssten wir in Europa entsprechende Kompetenzen aufbauen. Das soll mit der Anlage vorangetrieben werden. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigte sich stolz. Es gebe hier im Land schon viele Meilensteine auf dem Gebiet der Quantentechnologie.
Heute feiern wir einen weiteren Meilenstein im Quantenland Baden-Württemberg, einen Quantenrechner, wie es ihn in Europa kein zweites Mal gibt. Quantentechnologien sind der Schlüssel zur Zukunft.
Was noch fehlt, ist eine ausreichende Zahl an geeigneten Programmiererinnen und Programmierern, die das Potenzial der Maschine ausnutzen können. Welche Probleme konkret damit gelöst werden können und wie die Lösungen den Weg in die Wirtschaft finden, ist ein Ziel der jetzt anstehenden Forschungsarbeiten des Fraunhofer-Teams.
SWR-Wirtschaftsredakteur Andreas Reinhardt berichtete. Der Leasing-Spezialist Grenke aus Baden-Baden kommt nicht zur Ruhe. Vorstandschefin Antje Leminski räumt ihren Posten. Das auf Leasing von Büro- und IT-Ausrüstung spezialisierte Unternehmen war im vergangenen Jahr wegen seines Geschäftsmodells in die Kritik geraten. Ein britischer Finanzinvestor hatte Grenke Geldwäsche, Betrug und Bilanzfälschung vorgeworfen. Einige Vorwürfe hat das Unternehmen bereits aus dem Weg geräumt. Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Wieso dann jetzt dieser plötzliche Abgang?
Was tatsächlich dahinter steckt, ist schwer zu sagen. Die offizielle Erklärung ist, Antje Leminski habe sich aus persönlichen Gründen dafür entschieden, das Unternehmen schon Ende des Monats zu verlassen, nach 8 Jahren bei der Grenke AG und 3 Jahren als Vorstandsvorsitzende. Ihrer Meinung nach habe man das Krisenjahr 2020 gut gemeistert und deshalb sei jetzt eben der beste Zeitpunkt, neue Herausforderungen anzunehmen. Soweit die offizielle Erklärung. Inoffiziell wird allerdings schon länger spekuliert, dass es ein Zerwürfnis gab zwischen dem Firmengründer Wolfgang Grenke und der Vorstandsvorsitzenden. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hatte Wolfgang Grenke ziemlich deutlich durchblicken lassen, dass er von Antje Leminski nicht viel hält. Unzufrieden war er wohl vor allem mit ihrem Krisenmanagement. Also offenbar gab es da hinter den Kulissen einen Machtkampf zwischen der Chefin und dem Firmengründer, der im Hintergrund eben immer noch die Strippen zieht. Ein Nachfolger für den Vorstandsvorsitz steht schon fest. Michael Bücker, zuletzt Firmenkundenvorstand bei der Bayerischen Landesbank. Er kommt von außen und tritt jetzt kein ganz einfaches Amt an, denn die Aufarbeitung der Vorwürfe gegenüber Grenke ist eben noch nicht komplett abgeschlossen.
Der Autobauer Daimler hat für einen Teil seiner Beschäftigten in den Werken Rastatt und Bremen Kurzarbeit beantragt. Der Konzern begründete den Schritt mit den weltweiten Lieferengpässen bei bestimmten Halbleiterkomponenten. Die Produktion des vollelektrischen Kompaktgeländewagens EQA sei aber nicht betroffen. Die Elektrooffensive von Daimler habe höchste Priorität, teilte der Konzern mit. Und damit zur Börse. Die Lufthansa hat die geplante Kapitalerhöhung in die Wege geleitet. Bei den Anlegern kommt das aber nicht gut an, trotz optimistischer Prognosen des Managements.
Für das Jahr 2024 wird zwar eine überraschend hohe bereinigte operative Marge von mindestens 8% in Aussicht gestellt, allerdings muss sich Experten zufolge noch zeigen, dass über Geschäftszyklen hinweg ausreichend profitabel gewirtschaftet wird. Da scheinen Anleger skeptisch zu sein, Aktien der Lufthansa haben mehr als 3% verloren. Während politische Nachrichten vom EU-USA-Gipfel zum Flugzeugbauer Airbus Anleger locken konnten, Anteilsscheine von Airbus haben sich um fast 0,5% verteuert. Generell waren Anleger weiter gut gelaunt und zuversichtlich. Der DAX ist um knapp 0,5% gestiegen auf 15.730 Punkte. Der DAX ist damit mit dem höchsten Schlussstand aller Zeiten aus dem Handel gegangen. Jan Plate, ARD Börsenstudio.